Manche vielleicht nur eine Zeit lang, aber manche vielleicht auch komplett. Oder man könnte auch sagen, wenn das Gebet um Heilung unbeantwortet bleibt, wenn die Beziehung zerbricht, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt, wenn du die Stelle nicht bekommst oder einfach auch, wenn Gott schweigt. So fühlt es sich nämlich meistens an. Wie reagierst du, wenn du nicht das bekommst, was du willst? Wie reagierst du, wenn du von Gott nicht das bekommst, was du willst? Vielleicht reagierst du mit Selbstabwertung. Ja, war ja klar, warum sollte Gott mir das auch schenken? Ich bin ja auch nicht viel wert. Vielleicht hast du ein geringes Selbstwertgefühl und eine tiefe Unsicherheit und vielleicht auch irgendwo ganz tief drin die Überzeugung, dass du es gar nicht wert bist, dass du nicht liebenswert bist. Vielleicht hast du aber auch ein Leistungsdenken und denkst, na, dann habe ich es anscheinend nicht verdient. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr machen müssen. Dahinter steckt dann oft die Überzeugung, dass man sich Gottes Segen und Liebe irgendwie erarbeiten könnte. Oft ist es verbunden mit Perfektionismus. Gott belohnt die Guten und bestraft die Schlechten. Ich habe versagt. Vielleicht reagierst du auch mit Resignation. Ja, okay, dann bete ich halt nicht mehr. Bringt ja eh nichts. Und dahinter steckt oft tiefe Enttäuschung und auch die Angst, erneut verletzt zu werden, nochmal zu hoffen, nochmal zu beten. Gott hört eh nicht zu. Ich ziehe mich zurück. Ich werde vielleicht innerlich auch hart oder auch gleichgültig. Vielleicht reagierst du auch wirklich mit Verlassenheit, dass du wirklich das Gefühl hast, Gott hat mich vergessen. Und eigentlich ist da ein starkes Bedürfnis nach Nähe und du erfährst aber nur Einsamkeit. Gott kümmert sich mehr um alle anderen, aber ich bin allein. Was, glaube ich, also zumindest ich als Frau auch gut kenne, ist der Vergleich. Ja, bei den anderen, da läuft's doch. Ja? Die Gebete von den anderen, die hört Gott. Aber meins nicht. Das ist die Tendenz, den eigenen Wert am Leben anderer zu messen. Und vielleicht auch zu denken, dass Gott andere Menschen bevorzugt. Kann sich Neid, Bitterkeit und Unzufriedenheit breit machen. Vielleicht reagierst du auch mit dem Bäh, mit dem Wütendsein. Ich bin wütend auf Gott. Und dahinter steckt dann oft tiefer Schmerz, eine Ohnmacht. Gott hätte doch eingreifen können. Er hat doch alle Macht. Es wäre auch nur ein kleines für ihn. Warum tut er es denn nicht? Es muss doch auch in seinem Willen sein. Ich bin sowas von wütend, enttäuscht, vielleicht sogar zornig auf Gott, weil ich es einfach nicht verstehe. Vielleicht reagierst du auch mit Kontrolle. Okay, Gott, wenn du das nicht machst, dann nehme ich das jetzt selber in die Hand. Dann muss ich das wohl selber regeln. Dann muss ich jetzt tun. Ja, die Kontrolle verlieren ist nicht schön. Aber wenn Gott nichts macht, dann muss ich vielleicht was tun. Und das geht dann auch oft über in Aktivismus. Dann bete ich eben jetzt noch mehr. Ich stehe morgen um 5 auch. Ich mache stille Zeit. Ich strenge mich an. Ich faste. Vielleicht kann ich Gott noch irgendwie umstimmen. Ja, ist auch ein bisschen verbunden mit diesem Leistungsgedanken. Vielleicht kann ich noch irgendwas tun. Vielleicht kommst du auch in eine Sinnsuche und denkst, ja, vielleicht prüft mich Gott gerade. Das muss irgendeine Bedeutung haben. Gott hat mir bestimmt irgendeine Aufgabe gegeben. Vielleicht kommst du aber auch einfach ins Zweifeln und sagst, ich verstehe Gott nicht mehr. Mein Gottesbild kommt ins Wanken. Wir singen hier die ganze Zeit, Gott ist so gut. Für mich fühlt es sich überhaupt nicht so an. Ich weiß nicht, ob es diesen Gott wirklich gibt, ob Gott wirklich gut ist. Ich bin verunsichert, ich ringe mit meinem Glauben. Lass vielleicht auch eine Zeit lang davon ab, hör auf zu beten. Oder ich verdränge. Ich sage, ach, es ist nicht so schlimm. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich lasse den Schmerz nicht an mich ran. Ich versuche, die Enttäuschung irgendwie zu überspielen. Meine Gefühle bleiben unter der Oberfläche. Und vielleicht hat es auch mit Isolation zu tun, dass du dich zurückziehst. Dahinter steckt oft Scham und Enttäuschung und das Gefühl, irgendwie versagt zu haben, irgendwie nicht reinzupassen, vielleicht auch nicht mehr in die Gemeinde zu gehen, weil man eben das Gefühl hat, ey, bei allen anderen läuft's doch. Kann ich da noch kommen mit meinem Gebet, was ich seit Jahren bete und bei mir passiert halt nichts? Bin ich da noch, kann ich da noch singen, Gott ist gut? Darf ich da noch in den Gottesdienst kommen? Unsere Reaktion auf verschlossene Türen verrät oft mehr über unser Gottesbild als über die verschlossene Tür selbst. Ich weiß nicht, ob du dich irgendwo da wiedergefunden hast, aber ich glaube, es zeigt ein bisschen was davon, wie wir so ticken und wo so unsere verwundbaren Stellen sind. Aber egal, welche Gefühle oder Emotionen, Gedanken du hast, wenn das Leben nicht so läuft, wie du gehofft hast, wenn Gott deine Gebete nicht erhört oder du ihm nicht bekommst, was du willst, dann kann ich dir sagen, du bist nicht alleine damit. Du bist nicht alleine damit. Jeder Mensch hat diese Erfahrung gemacht und macht diese Erfahrungen. Und das Problem ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Wir reden nur in christlichen Kreisen nicht so gern darüber. Aber die Bibel ist voll davon. Es geht schon los, ganz am Anfang der Bibel. Nach dem Sündenfall werden Adam und Eva aus dem Garten Eden geworfen und der Zugang zum Paradies wird verschlossen. Cherubime bewachen sie und von einem Mensch auf den anderen ist dieser Zugang zu Gott, dem Ort, wo sie einfach ungetrübte Gemeinschaft mit Gott haben konnten, verschlossen. Und zum ersten Mal merkt der Mensch, nicht jeder Wunsch bleibt offen, nicht jede Sehnsucht wird erfüllt, manche Türe schließt sich. Auch bei Noah ist die geschlossene Tür wichtig. Er, seine Familie und die Tiere kommen in die Arche und der Herr schloss hinter ihnen zu. Wumms, Tür zu. Für die einen bedeutet es natürlich Rettung, die auf der Arche sind, für alle anderen aber Gericht, Tod. Also ist nicht immer was Positives, wenn die Türe zugeht. Kann auch ein Schutz sein, aber Mose, der wollte unbedingt ins verheißene Land. Jahrzehntelang hat das Volk geführt, hat Entbehrungen auf sich genommen, hat auf das Ziel hingelebt und dann sagt Gott zu ihm, du wirst das Land sehen, aber du wirst es nicht betreten. Ach super, vielen Dank. Ja. Mose durfte dann auf diesen Berg steigen und hat es gesehen, aber hingekommen ist er nie. Auch bei den großen Glaubenshelden ist nicht alles glatt gelaufen. Ganz und gar nicht. Und eigentlich fast jede Person in der Bibel, wenn man sich mal durchguckt, hat diese Erfahrung gemacht. Abraham musste von seiner Heimat weg. Josef ist statt in die Führungsposition erstmal in die Zisterne geworfen worden und ins Gefängnis. David wurde zwar zum König gesalbt, aber dann jahrelang verfolgt. Hiob hat fast alles verloren. Jeremia wurde verspottet und eingesperrt. Paulus wollte irgendwo hinreisen, durfte nicht. Und selbst Maria hätte sich ihr Leben wahrscheinlich anders vorgestellt. Und wahrscheinlich auch Jesus. Also die Bibel erzählt nicht nur Geschichten von Glaubenshelden, bei denen alles mega gut läuft, sondern sie erzählt eine Geschichte von Menschen, die mit Gottes Nein gerungen haben. Und vielleicht ist es auch genau die gute Nachricht heute Morgen, weil wenn die Menschen der Bibel verschlossene Türen kannten, dann hat Gott offenbar keine Angst, für unsere Fragen, mit unseren Zweifeln umzugehen und mit unserem Ringen. Und wir müssen gar nicht so weit zurückgehen in die Bibel und was damals die Menschen ja erlebt haben, sondern ich schätze mal, dass auch hier heute Morgen Menschen sitzen, die enttäuscht sind, die mit Gott ringen, die Gottes Nein nicht verstehen. Und ich habe den Eindruck, dass es eben gerade in der christlichen Welt echt so eine Verschiebung manchmal gibt, so dass irgendwie was gekippt. Es ist total schön, wenn wir diese Sonntage machen, wo Zeugnis gegeben wird und wo Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben und wo wir Gott die Ehre dafür geben können, was Gott in dem Leben von einem anderen getan hat, wie er gewirkt hat, wie er das Gebet erhört hat, wie sich was verändert hat. Ja, Gott ist groß, Halleluja! Das ist wichtig, das ist gut, dass es Raum hat, absolut. Aber ja, was ist mit all den Menschen, wo es unerhört ist, wo nichts passiert ist, wo Gott eine Türe zugemacht hat? wo ich um Heilung gebetet habe und da ist nichts passiert, wo ich gehofft habe, dass meine Ehe gerettet wird, wo ich Angst um ein Kind habe, wo ich die Arbeit verloren habe, wo ich für irgendwas gebetet habe und die Tür ist verschlossen geblieben. Darüber sprechen wir irgendwie seltener. Vielleicht auch aus Scham, weil wir denken, ja, das hat hier keinen Platz, das kann ich noch nicht erzählen. Man befürchtet, dass vielleicht andere an unserem eigenen Glauben zweifeln können. Ja, dann hast du nicht genug geglaubt, Sarah. Ja, oder hast irgendwas falsch gemacht. Dann zweifeln vielleicht die anderen auch an Gottes Güte. Und das will ich ja nicht, also sage ich lieber nichts. Bin ich lieber ruhig. Aber ich glaube, wenn wir immer nur von erhörten Gebeten reden, dann bekommen wir zwangsläufig ein schiefes Bild von der Wirklichkeit und vielleicht auch ein schiefes Gottesbild. Weil wir den Eindruck gewinnen, dass Gott bei allen anderen immer nur Wunder tut und alle Gebete erhört, nur bei mir nicht. Aber das stimmt eben nicht. Die Bibel ist da wirklich erstaunlich ehrlich. Es hat lauter Verse voll mit Klage, mit Zweifeln, mit Fragen, auch mit Zorn gegenüber Gott. Es ist Teil unseres Lebens und die Bibel ist da wirklich total ehrlich. Die Bibel kennt den Glauben, der nicht immer Antworten hat, aber sie kennt eben auch einen Glauben, der mit seinen Fragen zu Gott kommt. Ich bin hier, glaube ich, schon ein bisschen zu weit. Vielleicht kennst du das Buch von Laura Story, die hat Indescribable und so weiter geschrieben, also ist eine Songwriterin. Ich habe das gelesen, es heißt auf Englisch When God Doesn't Fix It und auf Deutsch heißt es eben Selbst wenn du mich vergisst, mein Eheglück mit einem Mann ohne Kurzzeitgedächtnis. Ich kenne sie als Sängerin und fand sie total toll und habe dann gedacht, ich will mal ihre Biografie lesen und habe das gelesen und kurz nach der Hochzeit bekommt ihr Mann eben die Diagnose Gehirntumor und er wird operiert und es rettet sein Leben, aber er verliert sein Kurzzeitgedächtnis. Also für immer quasi und kann sich einfach die Sachen nicht mehr merken. Und es beeinflusst den Alltag so unglaublich, ich konnte mir das vorher gar nicht vorstellen. Aber als ich das gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, boah, krass, was das für ihre Ehe, für ihren Alltag und für ihren Glauben auch bedeutet. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, die hat sich ihr Leben so anders vorgestellt. Und ich muss gar nicht so weit gucken, ich muss gar nicht zu Laura Story gucken. Wenn ich in mein Umfeld schaue, wenn ich an meine Eltern denke, mein Papa ist jetzt vor 15 Jahren an Multiple Sklerose erkrankt, sitzt mittlerweile im Rollstuhl. Die sind jetzt letztes Jahr in Rente gegangen, meine Eltern, und die ringen damit. Die haben sich ihre Rente echt anders vorgestellt. Und auch in meinem Leben gibt es Gebete, die unerhört geblieben sind. Dinge in meinem Leben, die ich mir echt anders gewünscht und anders vorgestellt hätte. Und ich mag verschlossene Türen echt überhaupt nicht, da bin ich ganz ehrlich. Also, und für mich ist die größte Motivation zu beten, dass ich das Gefühl habe, ja, da passiert was. Aber wenn nichts passiert, puh, dann wird es bei mir ganz schön schwierig, irgendwie noch zu beten und dran zu bleiben. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Aber wir glauben an allmächtigen Gott, einen Gott, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, dem alles möglich ist und der selber eben auch von sich sagt, dass er der Heilige, der Wahrhaftige ist, der den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Ganz klar, er ist derjenige, der Türen aufschließt und der Türen schließt. Und ich möchte heute Morgen versuchen, 5 mögliche Gründe zu nennen, warum dein Gebet vielleicht nicht erhört wird. Ich möchte versuchen, das anhand von biblischen Beispielen zu erläutern. Und ich meine, das Thema Beten und auch das Thema ist riesig. Es gibt bestimmt noch 100 andere Gründe, die ich nicht kenne. Es soll nur der Versuch sein, mal ein bisschen reinzugehen, was die Bibel für Gründe nennt, warum manchmal Gott nicht das erhört, was wir wollen. Das Erste ist, weil wir nicht das sehen, was Gott sieht. Manchmal beten wir für was, was aus unserer Sicht absolut sinnvoll erscheint. Wir sind überzeugt, das wäre gut, das wäre richtig, das würde mich glücklich machen. Aber Gott sieht was anderes. Wir sehen eben nur einen Ausschnitt. Gott sieht das ganze Bild. Ein Beispiel davon ist, als Petrus auf dem Berg der Verklärung ist. Er sieht Jesus in seiner Herrlichkeit zusammen mit Mose und Elia und er sagt voller Begeisterung, Rabbi, hier ist es doch gut für uns. Wir wollen 3 Hütten bauen. Also Petrus meint es gut, ja. Aber Markus fügt dann hinzu, er wusste nicht, was er redete. Petrus will den Moment festhalten. Er denkt, Jesus ist doch jetzt da, jetzt sind sie doch alle da, jetzt bauen wir hier eine Hütte, jetzt ist doch super. Aber Jesus ist nicht gekommen, um auf dem Berg zu bleiben, sondern ans Kreuz zu gehen. Gottes Plan ist größer. Ähnlich auch bei Jakobus und Johannes, die Jesus dann mal bitten, ob sie nicht zur Rechten und zur Linken sitzen dürfen in der Herrlichkeit. Denken das doch, wäre doch super. Aber Jesus antwortet nur, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Manchmal beten wir ehrlich und trotzdem entspricht es eben nicht Gottes Plan. Es ist nicht das, was er sieht. Nicht, weil wir böse sind, sondern weil unsere Perspektive einfach begrenzt ist. Wir können das auch vielleicht gar nicht sehen, was Gottes Plan ist. Und Gott gibt uns vielleicht irgendwas nicht, weil er was Besseres hat. Weil es uns vielleicht langfristig schaden würde. Weil wir vielleicht gar keine Verheißung dafür haben. Also manchmal bleibt eine Tür einfach verschlossen, weil Gott irgendwas sieht, was wir nicht sehen können. Zweitens, vielleicht bleibt die Tür verschlossen, weil es noch nicht Zeit ist. Mein Zeitplan und Gottes Zeitplan stimmen erstaunlich selten zusammen. Also ich habe immer das Gefühl, entweder ist Gott zu früh oder ich habe eigentlich meistens das Gefühl, er ist zu spät, wenn ich ehrlich bin. Aber die Bibel macht ganz klar, Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Er kommt spätestens rechtzeitig. Und alles auf der Welt hat seinen vorbestimmten Zeitpunkt. Abraham musste jahrzehntelang auf den verheißenen Sohn warten. Josef war viele Jahre im Gefängnis. Israel hat 400 Jahre gewartet, bis es endlich aus Ägypten befreit wurde. Warten gehört zum Glauben dazu. In Prediger 3 gibt es diesen schönen Vers, der eben zu alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit und aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst geschehen und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Wir warten nicht gern, aber ich glaube, wenn Gott jedes Gebet sofort erfüllen würde, dann würden wir sehr schnell glauben, dass wir das Zentrum der Welt sind und dass alles nach uns geht. Und dann wäre Gebet nichts anderes als ein Wunschautomat. Ich werfe oben mein Gebet raus, tsching, unten kommt die Erfüllung raus. Super. Aber das ist nicht Gebet. Gebet bedeutet, dass ich mit meinem himmlischen Vater ins Gespräch gehe. Und auch ein leiblicher Vater erfüllt nicht jeden Wunsch sofort. Und hat auch seine Gründe dafür. Und die Geduld ist ja eine Frucht oder ein Anteil der Frucht des Geistes, haben wir letzte Woche auf der Gemeindefreizeit auch gehört. Dieses Dranbleiben, dieses Durchhaltevermögen, das kann uns nur Gott schenken, der Heilige Geist. Und in Hebräer heißt es, lasst uns laufen mit Geduld, der uns bestimmt ist. Und im Psalm 37, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Oder Klagelieder 3, 25, denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, der auf ihn wartet und dem Menschen, der nach ihm fragt. Eine Tür bleibt vielleicht verschlossen, weil Gott uns verändern möchte. Ein Beispiel dafür ist Paulus. In 2. Korinther beschreibt er, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen, die er ja bekommen hat von Gott, nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Dieser Pfahl im Fleisch, haben wir an der Bibelschule, aber auch sonst die Theologen schon viel diskutiert. Was ist dieser Pfahl im Fleisch von Paulus? Es steht nicht wirklich drin. Ist es eine Krankheit? Ist es eine Behinderung? Ist es was Psychisches? Ist es was ganz anderes? Wir wissen es nicht so genau. Auf jeden Fall ist irgendwie, fühlt sich auf jeden Fall nicht gut für ihn an. Und er hat schon dreimal zu Gott gefleht, dass er es doch bitte wegnehme. Und Gott hat Nein gesagt. Er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus lernt dadurch was Entscheidendes. Seine Schwachheit, was auch immer das bedeutet, was er da hatte, das disqualifiziert ihn nicht vor Gott. Im Gegenteil, gerade in seiner Schwachheit wird Gottes Stärke sichtbar. Nicht jede Not ist auch eine Lektion Gottes, aber ich glaube, dass Gott auch schwierige Situationen gebrauchen kann, um uns zu verändern. Vielleicht soll etwas in uns wachsen, Demut, Geduld, Vertrauen, Mitgefühl, Abhängigkeit von ihm. Vielleicht bleibt die Tür im Bereich Finanzen verschlossen, weil Gott dir lehren möchte, deine Sicherheit nicht im Geld zu suchen. Vielleicht ändert sich ein Mensch nicht, obwohl du seit Jahren für ihn betest. Und Gott möchte dich lehren, ihn trotzdem zu lieben. Vielleicht dürfen wir manchmal Gott einfach auch fragen, Herr, was möchtest du mir mit dieser Situation zeigen? Was soll denn in mir wachsen? Weil Gottes größtes Ziel ist nicht in erster Linie unser Komfort, sondern dass wir Christus ähnlicher werden. Auch wenn es nicht so angenehm ist manchmal. Was wir auch in der Bibel finden, dass Türen geschlossen bleiben, weil Gott uns bewahren will. Er will uns nicht, dass er uns was Gutes vorenthalten will, aber er beschützt uns vor etwas, was wir einfach noch nicht sehen können. Und ein Beispiel dafür ist Apostelgeschichte 16. Paulus ist auf der Missionsreise, er möchte das Evangelium bringen. Eigentlich eine zutiefst geistlich gute Sache, wo doch jeder sagen würde, ja, also das Gebet, also das muss ja Gott auf jeden Fall erhören, weil das ist ja auch Gottes Wille. Ja? Aber dann passiert eben was Erstaunliches. Sie fahren nach Phrygien ins galatische Land, wurden vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort in der Provinz Asien zu predigen. Und sie versuchen es an einem anderen Ort. Sie wollen nach Mysien, versuchen nach Bithynien weiterzureisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Zweimal steht Paulus vor verschlossener Tür. Hä? Warum? Erstmal erfährt man es nicht und wenn man dann weiterliest später, kommt die Auflösung, dass ein Mann aus Mazedonien kommt und ihn bittet, komm zu uns nach Mazedonien und hilf uns. Und plötzlich wird klar, Gott hat nicht Nein gesagt, weil Mission schlecht ist, sondern Gott hatte einfach einen anderen Weg, einen anderen Ort vorgesehen. Paulus wollte nach Asien, aber Gott wollte ihn in Europa. Und ich weiß nicht warum. Was wäre passiert, wenn er nach Asien gegangen wäre? Wäre er in Schwierigkeiten geraten? Vielleicht wären die Menschen noch nicht bereit dort. Ich habe keine Ahnung. Aber Gott weiß es. Er hat einen Grund gehabt, ihn da nicht hinzuschicken. Und manchmal erfahren wir erst Jahre später, warum es vielleicht gut war, dass die Tür verschlossen war und dass es eigentlich ein Schutz war. Vielleicht denkst du heute noch, ja, warum habe ich die Arbeitsstelle nicht bekommen? Warum ist die Beziehung kaputt gegangen? Warum hat Gott diese Tür zugemacht? Aber vielleicht, und ich habe die Erfahrung in meinem Leben auch schon gemacht, kannst du eines Tages echt darauf zurückblicken und sagen, danke Gott, dass du damals Nein gesagt hast. Du hast mich echt bewahrt vor was. Und ich habe bei mir zu Hause so einen Platz, wo ich meinen Schlüssel hinlege, so ein Holzbrett. Und meine Freundin hat gesagt, Sarah, welchen Vers soll ich da drauf drucken? Wo willst du immer dran denken, wenn du deinen Schlüssel ablegst? Also mach ja, guck mal, wenn ich nach Hause komme, kommt der Schlüssel immer auf dieses Holzbrett und da hat sie einen Vers eingraviert. Und bei mir steht der hier. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Das versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen. Und manchmal kann ich es gut annehmen und manchmal denke ich, ach, Fleiße. Jetzt gern anders, ja. Aber Gott ist der, der entscheidet. Und ein letzter Grund, vielleicht will Gott unsere Beziehung zu ihm vertiefen oder neu ausrichten. Manchmal bleibt eine Tür verschlossen, weil Gott nicht nur unsere Umstände verändern will, sondern uns selbst, unser Herz, unsere Beziehung zu ihm. Es soll uns nicht darum gehen, dass wir von ihm bekommen, was wir wollen, sondern darum, dass er unser Gott ist. Und dass wir das begreifen, dass wir abhängig von ihm sind. Ein Beispiel dafür ist die kananäische Frau in Matthäus. Sie kommt zu Jesus und sie ruft, erbarm dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen, schlimmen Geist geplagt. Und dann passiert erst was, wo man als Leser echt irritiert. Weil Jesus antwortet gar nicht darauf. Es heißt sogar, dass er kein Wort zu ihr sagt. Die Tür wird verschlossen. Und dann sagt er sogar noch sinngemäß, ja, er ist für Israel gesandt. Und man denkt sich aus menschlicher Sicht, Ablehnung, Schweigen, verschlossene Tür. Aber die Frau bleibt dran. Sie lässt sich nicht entmutigen, sondern sie bleibt im Gespräch mit Jesus. Und dann kommt dieser entscheidende Moment, wo Jesus dann sagt, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wird tatsächlich gesund. Aber was hier passiert, ist tief. Hier geht es Jesus nicht darum, wie viel Ausdauer hatte sie und wie viel betet sie, sondern er führt sie in eine tiefere Form von Vertrauen, in Glauben, in Vertrauen. Ihr Glaube wird belohnt, den sie vielleicht vorher nicht hatte. Er wird greifbar. Und vielleicht ist das auch manchmal der Grund, warum eine Tür verschlossen ist. Nicht, weil Gott nicht hört oder nicht handeln will, sondern weil er dir eine tiefere Abhängigkeit und ein Vertrauen in die Beziehung schenken will. Ich habe am Anfang gesagt, ich möchte dir heute ein paar Gründe nennen, warum eine Tür vielleicht verschlossen bleibt und dir ein paar Bibelstellen mitgeben. Aber ich möchte dich vor allem auch ermutigen und dir zusprechen, erstens, du bist nicht alleine, hier in der Welt nicht. Aber auch du bist sonst nicht allein, denn Jesus ist derjenige, der sich mit Ablehnung und verschlossenen Türen sowas von auskennt. In Offenbarung 3 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Gottes Wille ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und wie oft bleibt die Türe verschlossen? Wie oft erlebt Gott selber, dass Menschen ihn ablehnen? Dass nicht das passiert, was er sich wünschen würde, was gut ist. Gott kennt den Schmerz von verschlossenen Türen. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn man unbedingt was möchte und es nicht funktioniert. Es ist ihm nicht egal, wenn du leidest und es ist auch für ihn nicht, er weiß genau, wie sich das anfühlt. Er kann mitfühlen. Und Selbst Jesus hatte diese Gedanken und sagte: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Auch Jesus ringt, er hat Angst, er will nicht und er bittet seinen Vater um einen anderen Weg. Und was passiert? Die Tür bleibt verschlossen, der Kelch geht nicht vorüber. Die Antwort des Vaters ist Schweigen. Jesus muss ans Kreuz. Und ganz ehrlich, wenn es irgendein Gebet auf dieser Welt gibt, das erhört werden musste, dann wirklich das hier, weil der sündlose Sohn bittet seinen Vater um etwas. Wie krass ist es, dass Gott dazu Nein sagt? Aber warum? Es war so wichtig für unser aller Rettung, dass Gott Nein zu diesem Gebet gesagt hat. Das Nein für Jesus war das Ja für die ganze Welt. Auch wenn es bitter ist für Jesus, aber es war so wichtig, dass Gott Nein gesagt hat. Gott sei Dank hat Gott dieses Gebet nicht erhört. Manchmal ist eine verschlossene Tür nicht das Ende der Geschichte, sondern der Anfang von was ganz Großem. Und wie gesagt, ich wünsche dir, dass du irgendwann sagst, ja, ich bin froh, dass es so gekommen ist oder ich kann das sehen. Es ist gut, dass ich den Job nicht bekommen habe. Es ist gut, dass die Beziehung nicht zustande gekommen ist oder ja, dass du diese Tür einfach geschlossen hast und ich verstehe jetzt, warum. Aber ich will keinen billigen Trost aussprechen, weil manche Türen bleiben schmerzhaft. Manche Türen tun immer weh. Und manche Fragen bleiben auch offen und wo man auch in diesem Leben einfach keine Antwort drauf bekommt und es nicht verstehen wird. Aber spätestens, wenn wir in der Ewigkeit mit ihm sein werden, werden wir es verstehen. Jede Träne wird hier nicht, noch nicht erklärt. Es wird noch nicht alles gut in dieser Welt. Leider. Aber es gibt eben dieses Versprechen, ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zu Freude werden. Und dann sagt Jesus auch, ihr habt nun Traurigkeit. Er erkennt es an, er weiß es. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wow. Es wird ein Ende aller Fragen geben. Darauf bin ich so gespannt, wirklich. Und ich freue mich auch sehr darauf. Es wird ein Ende aller verschlossenen Türen geben, ein Ende aller Tränen. Es wird kein Warum, Wozu, keine Bitterkeit, keine Traurigkeit mehr. Wir werden Jesus sehen und wir werden erkennen, dass er es gut gemacht hat. Und mir ist ganz wichtig heute Morgen, dass ihr wirklich mitnehmt, Gott ist gut, ja, trotz dem Schwierigen, was wir erleben. Er ist trotzdem großzügig, er liebt dich, er will das Beste für dich. Er liebt dich so sehr, dass er ans Kreuz gegangen ist für dich. Auch wenn wir verschlossene Türen erleben, auch wenn Gott schweigt und auch wenn mein Gebet gefühlt nur bis zur Zimmerdecke geht. Am Anfang habe ich dich gefragt, wie du reagierst, wenn Gott dir nicht das gibt, was du willst. Wir haben uns so ein paar Sachen angeschaut, was du vielleicht kennst. Ich wünsche dir, dass du einer dieser Reaktionen leben kannst, wenn du eine verschlossene Türe in deinem Leben hast. Erstens Vertrauen. Vielleicht hat Gott was Besseres vor. Dahinter steckt die Überzeugung, dass Gottes Perspektive größer ist als meine eigene. Mein Gottesbild ist, Gott ist gut und er meint's gut mit mir. Und auch wenn ich ihn nicht verstehe, ich vertraue, ich hoffe und ich habe Zuversicht. Offenheit. Gott, was willst du mir damit sagen? Dahinter steckt die Bereitschaft, Gottes Führung auch in dieser Enttäuschung anzunehmen. Und zu sagen, ich bleibe offen für deine Wege. Ich will deinen Willen tun. Ich verschließe mich nicht. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, die Demut. Ich verstehe Gottes Nein zwar nicht, aber ich erkenne an, dass Gott Gott ist und dass ich es nicht bin. Und dahinter steckt die Bereitschaft, dass ich meine eigenen Wünsche und Vorstellungen und auch meinen begrenzten Blick nicht als absolut setze. Demut bedeutet nicht, dass ich alles gut finde und keine Fragen mehr habe, aber anzuerkennen, dass Gott größer ist als ich. Gott ist souverän. Ich muss nicht alles verstehen. Ich muss ihm nur vertrauen. Und daraus kann dann auch Gelassenheit und Frieden und Hingabe wachsen, auch in Zeiten der Enttäuschung. Jedes Mal, wenn Gott eine Tür verschließt, dann handelt er aber niemals gegen sein Wesen. Ich glaube, er ist niemals lieblos, niemals unaufmerksam, niemals gleichgültig. Er handelt aus vollkommener Weisheit, aus vollkommener Liebe und zu unserem Besten. Und das ist eigentlich für mich die Kernbotschaft und das, was ich mir wirklich von Herzen wünsche, dass ihr das heute mitnehmen dürft. Jedes Mal, wenn Gott nicht das gibt, was wir wollen, dann macht er das mit seinem wunderbaren Wesen aus perfekter Weisheit und Liebe und zu unserem Besten. Amen. Um noch so ein bisschen nachklingen zu lassen, was ich jetzt gerade alles erzählt habe, würde ich euch gern eben von Laura Story, die hat auch das Lied Blessings geschrieben. Das hat sie kurz nach der Diagnose von ihrem Mann geschrieben, dieses Lied. Das ist eins meiner Lieblingslieder. Mit der deutschen Übersetzung habe ich euch das Video mitgebracht. Und ich finde es echt eine super starke Aussage und ein tolles Lied. Und da einfach nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen runterkommen, ein bisschen überlegen, was das vielleicht für dich selber bedeutet. Genau.
Danke, Sarah, für dieses gehaltvolle, aufschlussreiche und ermutigendes Wort trotz des schweren Themas. Also das war echt wow. Ganz viele Bibelverse, die wir auch mitnehmen können und dürfen und sollten, da wirklich dran festzuhalten an dem, was du vor allem am Schluss noch gesagt hast. Genau, und es lohnt sich. Meine Oma hat immer gesagt, es gab Zeiten in ihrem Leben, wo sie nicht mehr beten konnte, also auch sehr ehrlich. Und jetzt sagt sie, und da konnten andere für mich beten. Und das hat sie gespürt. Und dafür sind wir auch da, als Gemeinde, als Hauskreis. Und heute haben Sonja und Petra, Sonja sehe ich gar nicht genau, Petra, Segnung, nimmt das in Anspruch, herzliche Einladung dazu. So, noch ein paar Infos. Am Samstag, 4.7. haben unsere Zwillinge, Lukas und Philipp, Geburtstag. Da dürft ihr an die denken. Gerade Philipp ist ja echt immer wieder mehr präsenter. Total schön, dass er uns auch so dient in der Gemeinde. Nächsten Sonntag predigt Fred wieder. Der ist wieder bei uns. Und da wird es auch Abendmahl geben. Und Der Newsletter, wenn ihr euch dann noch nicht neu angemeldet habt, das würde jetzt dann die Woche auslaufen, dann würdet ihr keinen erhalten, außer ihr habt schon aktualisiert. Am 26.07. da wird die Miriam in unsere Gemeinde offiziell aufgenommen und da gibt es eine kurze Gemeindestunde, da wirst du Zeugnis geben. Mega schön, richtig große Bereicherung für uns. Und jetzt, Birgit, du wolltest noch was zum Sommerferienprogramm.
Ja, ich einfach nochmal Aufruf, die Sommerferien rücken näher und bis jetzt hat sich so gut wie noch keiner wirklich gemeldet, was das Sommerferienprogramm angeht. Jetzt einfach nochmal, wenn jemand eine Idee hat, aber sagt, wow, ich würde das alleine aber nicht schaffen, aber ich hätte zum Beispiel Bock mal Eis zu machen oder einfach einzuladen oder man geht irgendwo einen Film angucken oder irgendwas, dann kommt noch einfach auf mich zu und dann gucken wir, dann entweder unterstütze ich euch oder wir gucken, ob noch jemand anderes dann das macht, das wäre einfach schön, ansonsten gibt's halt relativ wenig oder nichts. Ja, ein paar Sachen gibt's. So wie es ist, ist es dann. Genau. Gleich. Oh ja, genau. Also das war zum Sommerferienprogramm. Dann hatten wir ja am Wochenende unsere Gemeindefreizeit. Ich schaue nochmal voller Dankbarkeit drauf. Es war wirklich für mich total entspannend. Ich habe es einfach auch genossen. Ja, einfach auch zu sehen, so wie ganz entspannt ihr immer wieder so in Gruppen da gesessen seid und euch unterhalten habt. Also es war, ich fand es richtig chillig teilweise auch, richtig angenehm, aber auch erfrischend und also wir als Älteste schauen voller Dankbarkeit drauf. Es ist so, dass alle 2 Jahre eine Gemeindefreizeit so immer stattfindet, also das ist der Plan. Und einfach jetzt schon mal, dass ihr einfach mal überlegen könnt, sollen wir in 2 Jahren wieder auf Kirche im Aufbruch gehen, wieder da oben auf das Gelände, oder sollen wir mal was ganz anderes machen, vielleicht auch mal in ein Hotel gehen oder in ein anderes Freizeithaus. Und da wollen wir euch einfach mit hineinnehmen in diesen Prozess. Und wir haben ja im Oktober ein Gemeindeforum und da wollen wir dann einfach das auch festmachen, weil man muss spätestens 1,5 Jahre vorher irgendetwas buchen. Und wir müssen natürlich einfach auch gucken, dass es, sage ich mal, inzwischen seniorengerecht ist, rollstuhlgerecht ist, einfach auch von der Anzahl her, von den Zimmern her. Aber dass ihr da einfach mal ein bisschen mitdenkt, das wäre einfach super.
Gut, ich überlege gerade, nach dem Lied würdest du uns noch einen Segen sprechen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, auch alle, die online mit dabei sind, einen schönen Sonntag und bis nächste Woche.